On Air, zwischen Himmel und Alltag, der Predigt-Podcast der Kreuzkirche Remels.
Kennst du eigentlich die Geschichte von dem Glaser? Also es ist kein Zufall, dass das Fenster hier steht. Die Geschichte von dem Glaser, der 34 Fenster tauschte, bevor er merkte, dass seine Brille einen Sprung hat? Um die Geschichte soll es heute nicht gehen, aber ich finde das ein ganz tolles Bild und einen ganz starken Einstieg. Hoffnung beginnt da, wo ich neu hinschaue. Und manchmal ist das, was ich sehe und das, was ich wahrnehme um mich herum und von der Welt, in der ich lebe und den Menschen, denen ich begegne, ist das, was ich sehe und wahrnehme, nicht das, was wirklich ist, sondern eben das, was ich sehe. Wie der Glaser, der glaubt, das Glas hat einen Sprung, aber es ist eigentlich seine Brille. Und die 34 Fenster, die waren alle völlig in Ordnung. Aber seine Brille, die müsste mal erneuert werden. Darüber möchte ich heute mit euch gemeinsam nachdenken und das Ganze auch ein bisschen verdeutlichen. Hoffnung beginnt da, wo ich neu hinschaue. Der Perspektivwechsel ist inzwischen auch gesellschaftlich und in anderen Bereichen der Wissenschaft, Sozialwissenschaft und so weiter sehr geläufig. Mal eine andere Perspektive einnehmen, mal von woanders drauf gucken oder sich von jemandem mal eine Perspektive holen. Stichwort Feedback. Aber darum soll es tatsächlich heute gar nicht gehen. Es geht nicht um diesen Perspektivwechsel, sondern es geht um meinen eigenen Blick. Da, wo ich neu hinschaue, wo ich etwas mal neu mich traue zu betrachten, da kann Hoffnung beginnen. Denn, erinnern wir uns mal kurz dran, die Nachricht vom Advent, wir zünden Kerzen an, wir haben Lichter, wir haben schöne Beleuchtung. Die Nachricht vom Advent und die gute Nachricht da drin von Weihnachten ist, das Licht ist in die Welt gekommen. Das Licht, es ist schon in die Welt gekommen, es ist schon da. Es liegt nicht an uns, Licht anzuzünden, irgendwie die Lampe anzumachen. Das Licht, Jesus ist schon in der Welt. Aber manchmal, da scheint die Welt einfach so unfassbar dunkel. Da scheint alles so trüb zu sein und so finster, fast schon schwarz wie die Nacht, wenn wir die Welt betrachten. Und doch, Jesus ist schon in der Welt, das Licht ist schon lange da. Wie kann das gehen? Kann dann die Welt überhaupt wirklich dunkel sein? Oder ist es vielmehr das, was ich wahrnehme, was ich sehe? Hat meine Brille vielleicht irgendwo einen Sprung, durch den ich die Welt dann sehe und wahrnehme? Es war der amerikanische Theologe, ein Franziskanermönch, Richard Rohr, der ein ganzes Buch darüber geschrieben hat und der da drin den Satz hat, an dem ich mich heute ein bisschen entlanghangeln werde, der gesagt hat, was wir sehen, ist nicht die Wirklichkeit. Sondern wir sehen die Welt so, wie wir sind. Also wir sehen die Welt nicht, wie sie wirklich ist, sondern wir sehen die Welt so, wie wir sind. Aus meiner Perspektive, aus meinem Blick. Um uns dem Predigttext zu nähern heute, mute ich euch ein bisschen was zu. Den Predigttext finden wir heute im Matthäusevangelium, Matthäus 6. Und bei manchen hat es schon Klick gemacht, aha, Bergpredigt. Bei wem das nicht Klick gemacht hat, nochmal in den Gemeindeunterricht kommen. Matthäus 6. Die Predigtverse finden wir relativ am Ende von Matthäus 6. Es sind die Verse, muss ich selber gucken, 22, 23. Damit wir diese Verse richtig verstehen können und sie in dem richtigen Kontext haben, mute ich euch das zu, dass wir das Kapitel jetzt gleich mal von vorne zusammen lesen. Also von Vers 1 bis zu dem Vers 23, um den Zusammenhang zu haben. Es ist die Bergpredigt, Jesus selber redet da zu den Menschen und es sind nicht nur diese Verse, es geht auch noch darüber hinaus, aber dieser Abschnitt gehört so ziemlich zusammen. Und ich glaube, das schaffen wir heute, wenn sie langweilig wird, steht zwischendurch mal kurz auf oder so. Nein, Quatsch, wird nicht langweilig. Aber wir lesen diese Texte jetzt mal alle miteinander zusammen. Wir starten bei Matthäus 6, Vers 1. Und es ist Jesus, der das sagt, der das vielen Menschen sagt, die da versammelt sind bei ihm. Hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, sonst könnt ihr keinen Lohn mehr vom Vater im Himmel erwarten. Wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, dann lass es nicht vor dir her ausposaunen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um vor den Leuten geehrt zu werden. Ich versichere euch, diese Ehrung ist dann schon ihr ganzer Lohn. Wenn du den Armen etwas gibst, dann soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, damit deine Mildtätigkeit im Verborgenen bleibt. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Wenn ihr betet, macht es nicht so wie die Heuchler, die sich dazu gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, damit sie von den Leuten gesehen werden. Ich versichere euch, das ist dann schon ihr ganzer Lohn. Wenn du betest, geh in dein Zimmer. Schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht plappern wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Sie denken, dass sie erhört werden, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß ja, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn bittet. Ihr sollt vielmehr so beten. Unser Vater im Himmel, geehrt werde dein heiliger Name, deine Herrschaft komme, dein Wille geschehe auf der Erde so wie im Himmel. Gib uns, was wir heute brauchen und vergib uns unsere ganze Schuld. Auch wir haben denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern befreie uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr den Menschen aber nicht vergebt, dann wird euch euer Vater auch eure Verfehlungen nicht vergeben. Wenn ihr fastet, dann setzt keine wehleidige Miene auf wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Äußeres, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich versichere euch, diese Ehrung ist dann auch ihr ganzer Lohn. Wenn du aber fastest, dann pflege dein Haar und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich belohnen. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten oder Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch lieber Schätze im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden können und auch vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Dein Auge bringt deinem Körper das Licht. Wenn dein Auge klar ist, kannst du dich im Licht bewegen. Ist es schlecht, dann steht dein Körper im Finstern. Wenn nun das Licht in dir Dunkelheit ist, welch eine Finsternis wird das sein? Falls ihr euch gewundert habt, vor allem über diese Übersetzung beim Vater Unser, das ist die neue evangelistische Übersetzung. Ich finde die ganz schön, gerade für solche längeren zusammenhängenden Texte, weil sie mal an manchen Stellen einen etwas anderen Blick drauf wirft, mal ein paar andere Worte verwendet, als man es schnell gewohnt ist. Um diese letzten Verse, die Jesus in diesem Abschnitt spricht, soll es heute gehen. Dein Auge bringt deinem Körper das Licht. Wenn dein Auge klar ist, kannst du dich im Licht bewegen. Ist es schlecht, dann steht dein Körper im Finstern. Wenn nun das Licht in dir Dunkelheit ist, welch eine Finsternis wird das sein? Überleg mal bitte kurz für dich, was machen diese zwei Verse mit dir? Es kann natürlich im ersten Moment die Verwunderung sein, Moment mal, das Licht ist außen und wenn ich es nicht reinlasse, dann ist es gar nicht in mir drin. Jesus lebt doch auch in mir. Er ist doch auch in mir schon Licht. Ja, auf jeden Fall. Das stellt Jesus hier in keinster Weise in Abrede, dass er in dir lebt. Aber wir müssen uns vor Augen halten, zu wem er dort spricht. Er spricht zu Menschen, die schon fromm sind, zu der Zeit fromme Juden. Die fragen, wie sollen wir beten, wie sollen wir fasten, wie funktioniert das? Du sagst, Jesus, immer wieder so andere Sachen, die wir sonst nicht hören von den Schriftgelehrten, die uns unterrichten. Wie funktioniert das, was du da sagst? Wie können wir das in unseren Alltag einbauen? Und so bringt Jesus diese Thesen hierauf über das Beten, über das Geben, also das Spenden, über das Fasten. Und sagt überall bei diesen Themen, sagt er, tu es als Beziehungsgeschehen zwischen dir und Gott und nicht als Beziehungsgeschehen zwischen dir und anderen, damit andere sehen, wie toll du bist. Nein, tu es als Beziehung hin zu Gott. Bete zu deinem Vater im Himmel, so dass du für dich alleine bist, dass du niemandem etwas vorspielst, sondern dass du wirklich eine Beziehung leben und aufbauen kannst. Hoffnung beginnt da, wo ich neu hinschaue. Ich finde, das bringt Jesus an dieser Stelle eigentlich ziemlich gut auf den Punkt in den Sätzen, die er da sagt und abschließt mit diesem Bild vom Auge. Natürlich meint er das Auge nicht als biologisches Auge. Also er meint nicht jetzt das Auge an sich, dann hätten die Blinden auch zur damaligen Zeit und auch heute ja ganz schöne Probleme gehabt. Nein, das Auge wird im jüdischen Verständnis, gerade in der Zeit, in der Jesus gelebt hat, im jüdischen Verständnis sind Körperteile etwas, die symbolisch gesehen werden für den ganzen Körper. So wie das Herz zum Beispiel, wenn es in der Bibel, auch im Neuen Testament, wenn das Herz angesprochen wird, dann ist das Zentrum einer Person, dann ist das alles, dein Fühlen, dein Wollen, das, wo du quasi, was dein Kern ist. Und so ist das Auge eben verstanden in diesem Fall als der Ort, wo das Licht einfallen kann. Das ist das Organ, mit dem wir leben, wo wir sehen können, wo das, was um uns herum ist, wir wahrnehmen können und in uns hineinkommt. Und es geht hier vielmehr um eine Herzenshaltung. Es geht um ja das, was er vorher auch schon sagt an diesen verschiedenen Themen. Es geht nicht um das Auge, ums Sehen, ob du jetzt die richtige Brille hast oder nicht, sondern es geht darum, was lässt du zu einerseits, was darf in dich hinein, womit beschäftigst du dich, aber andererseits auch, wie siehst du die Welt? Siehst du die Welt mit klaren Augen oder, wie es hier steht, mit den schlechten Augen? Man könnte es auch übersetzen mit trüben Augen. Lässt du das Licht, das in der Welt ist, Jesus ist ja schon in die Welt gekommen als Licht, lässt du das überhaupt an dich heran? Und so wie Jesus symbolisch das Auge verwendet in seiner Rede an die Menschen, so habe ich symbolisch dafür heute dieses Fenster aufgebaut. Völlig selbstverständlich benutzen wir Fenster. Diese Kapelle hier, dieser Gottesdienstraum, dieses ganze Gebäude hat viele große Fenster. Dadurch wird es hier hell und Licht kommt rein. Und das Licht kommt so herein, dass es nicht irgendwie gebrochen wird, dass es irgendwie was verzerrt wird, sondern wir können klar durch diese Fenster hindurch sehen und hindurch schauen. Und so ist das mit diesem Fenster hier jetzt auch. Ein wunderschönes altes Fenster, das hier steht und wir können durchgucken. Das Licht kann von der einen Seite auf die andere kommen. Und Jesus redet jetzt aber von trüben Augen oder von schlechten, wie es hier übersetzt ist. Das heißt, da ist irgendetwas bei diesem Glas, bei diesem Fenster, bei diesem Auge, was die Wahrnehmung beeinträchtigt, was nicht zulässt, dass das Licht von der einen auf die andere Seite kommt. Da ist irgendetwas dazwischen, was meinen Blick auf die Welt irgendwie verändert, vereinnahmt, was ich nicht klar sehen kann. Und das können zum Beispiel Sorgen sein. Sorgen, die mich irgendwie beschäftigen. Sorgen, wenn wir auf Jesus hören und die Verse, die wir gehört haben, Sorgen um meinen Besitz. Ich habe irgendwas. Und ich mache mir Sorgen drum, dass das kaputt geht. Motten und Rost erwähnt er oder Diebe, dass das gestohlen werden kann. Und dann mache ich mir Sorgen darum. Dann kann das gestohlen werden und wegkommen. Und dann fängt es schon an, dass mein Blick eingetrübt wird. Dass das Licht nicht mehr so ganz von der einen auf die andere Seite kommt. Dass ich die Welt wahrnehme aus diesen Sorgen heraus, aus dem Blick, dass ich mir Sorgen mache. Und dann ist alles oder kann vieles schnell eine Bedrohung werden. Menschen, die ich wahrnehme, Situationen oder sowas. Und dann mache ich mir Sorgen darum, dass mein Besitz irgendwie wegkommt. Oder natürlich auch andere Sorgen, die auch berechtigt sind. Sorgen um Gesundheit oder andere Dinge. Und so trübt sich der Blick ein. Noch viel besser oder noch viel deutlicher. Vergleiche. Auch das erwähnt Jesus in seiner Rede. Mach das nicht, wie die Heuchler nennt er sie, in dieser Übersetzung, wie andere es tun. Vergleich dich nicht mit denen, die da auf der Straße stehen und so schlecht aussehen und sich die Haare nicht gewaschen haben. Und du denkst, boah, das sind aber richtig fromme, wow, die machen das richtig gut. In unserem Fall vielleicht, wow, wie die Leute in dem Lobpreis aussehen und die heben ihre Hände und wow, das ist ja Wahnsinn. Das will ich auch können. Sobald ich anfange, mich zu vergleichen mit irgendjemandem, gehe ich raus aus dem Beziehungsgeschehen mit Gott. Sobald ich anfange, auf meine Geschwister zu gucken oder auf andere Menschen und schaue, aber die machen das so und so, dann will ich das auch so machen. und nicht mehr die Beziehung mit Gott dabei im Blick habe, dann verlasse ich diese Beziehungsebene, das, was Jesus da sagt, das, was er in der Bergpredigt sagt. Und dann kommt Neid auf. Boah, die haben aber dies und jenes und die machen das aber ganz, ganz toll. Und alles, was ich dann sehe und erlebe, sehe ich durch diese Brille des Vergleichens, durch die Brille des Neids. Das will ich aber auch. Und dann sehe ich nicht mehr das, was ich eigentlich habe. Andere Dinge, fallen euch Sachen ein, die den Blick trüben können? Ruft gerne rein. Fallen euch Sachen ein, die diese Trübung auslösen können? Lügen. Da muss ich aber ganz viel Farbe für nehmen. Lügen. Teilweise ja auch Lügen, die ich mir selber erzähle. Lügen, die ich mir selber auferlege und sie glauben will. Und irgendwann, wenn mein Blick eingetrübt ist und immer mehr eintrübt, dann muss ich das irgendwann sogar glauben, weil sonst funktioniert es gar nicht mehr. Ängste. Auf jeden Fall. Wenn ich Angst habe vor Dingen, vor Menschen, oder nein, andersrum, wenn ich Angst habe, kann schnell passieren, dass ich Menschen mit dieser Brille der Angst sehe und wahrnehme und dann vor jedem Angst habe, dann ist jeder eine Bedrohung. Jeder, der mir begegnet und alles, was gesagt wird, ist auf einmal eine Bedrohung und kann mir Angst machen. Versteht mich nicht falsch. Jeder Mensch läuft mit diesen Trübungen durchs Leben. Es gibt niemanden auf der Welt und es gab noch niemals, also Jesus ausgenommen, es gab noch niemals jemanden und wird niemals jemanden geben, der ein komplett klares Auge hat, wenn wir in dem Bild bleiben wollen. Der ein komplett sauberes Fenster hat. Wir alle haben Eintrübungen und manchmal brauchen wir sie auch, um an manchen Sachen nicht zu zerbrechen. Wichtig ist, dass ich mir bewusst bin und bewusst werde, welche Eintrübungen habe ich denn? Wie sehe ich denn die Welt? Dass nicht alles, was ich sehe und wahrnehme, unbedingt die Realität ist, sondern manches einfach nur das, was ich wahrnehmen kann. Und anderes kann ich gar nicht wahrnehmen, weil es irgendwas gibt, was dieses Licht hindert, in mein Auge zu dringen. Weil da einfach etwas vor ist, wie so eine Sonnenbrille. Dann für etwas anderes brauche ich eure Hilfe. Hat jemand Handcreme dabei? Ist doch gerade jetzt zu dieser Zeit, oder? Darf ich mir von irgendjemand mal Handcreme borgen? Oder habe ich gerade irgendwie Hände gesehen? Ich brauche von irgendwem mal ein bisschen Handcreme. Da wird gewühlt. Oh, gleich die ganze Tube. Grandios, vielen Dank. Nee, jetzt ist es meine. Handcreme. Also, da geht jetzt natürlich nicht um die Handcreme, aber was ist auf Fensterscheiben das Allertollste, was man sieht, gerade wenn man Kinder hat? Ganz genau. Oh, ha, bisschen viel. Ah! Sehr gut. Heute darf ich das mal. Oha, okay. Muss jetzt ohne Hände weitermachen. Huh, sag mir doch, dass ich nicht so viel brauche davon. Verletzungen von anderen Menschen. Menschen hinterlassen in meinem Leben, auf meinem Auge, auf dem, wie ich die Welt sehe, hinterlassen ihre Spuren. Das ist so, das wird immer so sein. Dafür gibt es keine, also das wird sich niemals ändern. Und das kann solche Trübungen in meinem Auge, auf der Brille, die ich aufhabe, wenn ich durchs Leben gehe, kann das diese Trübung verursachen. Und am liebsten hätte ich jetzt noch so ein bisschen Staub oder Asche, die ich da drauf streuen würde, weil mit der Zeit, wenn ich diese Trübungen habe und mir denen nicht bewusst bin, dann werden die dreckig, dann sammelt sich da auch noch Dreck drauf an. So Aschepartikel oder sonst irgendwas, Staub, das sich da drauf legt auf diese Handabdrücke, die Menschen in meinem Leben hinterlassen. Und dann sehe ich unter Umständen, also ein tolles Beispiel ist ja, ich wurde irgendwie von Menschen in Gemeinde oder in Kirche wurde ich verletzt. Die haben diese Handabdrücke bei mir hinterlassen. Und dann schaue ich mit diesen Handabdrücken durch meine Brille, schaue ich da durch und dann ist alles, was Kirche und was Gemeinde macht, ist alles auf einmal schlecht, weil es einzelne Menschen gab, die mich verletzt haben. Weil es einzelne Menschen gab, die diese Spuren bei mir hinterlassen haben und dann gucke ich da durch und alles, was ich sehen kann, ist, dass Gemeinde und dass Kirche nur schlecht ist. Obwohl es nur einzelne Menschen waren. Das funktioniert auch prima innerhalb von Gemeinde. einzelne Gruppen. Eine Person aus einer Gruppe hat so einen Handabdruck bei mir hinterlassen. Und auf einmal sind alle anderen, die da irgendwie mit zu tun haben, sind dann auch schlecht. Sind dann auch irgendwie doof. Und alles, was sie sagen, sehe ich, kann ich nur noch durch diese Brille sehen. Und wie gesagt, da sammelt sich dann Dreck drauf an. Solche Eintrübungen, die kommen nicht von jetzt auf gleich oder heute auf morgen, sondern die kommen mit der Zeit, langsam, Stück für Stück, dass sich Dinge ansammeln und dass sich da Dinge eintrüben und solche schwarzen Flecken ergeben. Und ich guck mal, ich glaube, jetzt geht's schon wieder. Und dann fange ich irgendwann auch an, vielleicht mich selber anzuklagen. Flecken, die ich mir selber anbringe, wenn ich so eine innere Stimme habe, die sagt, du bist nicht gut genug dafür. Andere sind viel, viel besser. Die können das viel besser als du. Du kannst das gar nicht. Oder eine Stimme, die dann zu mir sagt, du versagst doch sowieso. Das klappt nicht. Lass es doch lieber gleich. Das funktioniert nicht. Oder sagt, du wirst sowieso wieder alle enttäuschen. Und dann sind alle am Ende enttäuscht von dir. Und so sammelt sich mit der Zeit in meinem Leben, sammeln sich diese Dinge, diese Eintrübungen an. Und wenn das jetzt das Fenster ist, hinter dem ich lebe, dann wird das dahinter immer dunkler, immer düsterer. Und dann kann ich das Licht, das in der Welt ist, Jesus, der schon längst da ist, der lebt, der in dieser Gemeinde lebt, in den Menschen, auch teilweise um uns herum, der schon längst da ist, kann ich gar nicht sehen. Ich kann die Hoffnung gar nicht wahrnehmen, weil das Licht nicht mehr zu mir durchdringt. Weil es einfach hängen bleibt. In den Eintrübungen, in den Filtern, die ich drauf habe, in der Brille, mit der ich die Welt sehe. Und euch fallen bestimmt noch andere Dinge ein, die so eine Trübung veranlassen. Und wie gesagt, wir werden nicht ohne diese Trübung leben können. Das ist so, das bleibt so. Aber es geht darum, diese Eintrübungen erkennen zu können. Und vor allem habe ich jemand mit Jesus, der das genauso weiß, der das den Menschen sagt, auch in der Bergpredigt, das, was wir gelesen haben aus Matthäus 6, der das offen anspricht und sagt, mach es nicht so wie die anderen, vergleich dich nicht. Mach es als Beziehungsgeschehen zwischen dir und Gott, dass keiner davon was mitbekommt. Und dann wirst du erleben, wie Gott derjenige ist, der dir diese Eintrübungen mehr und mehr nehmen möchte. Der dir bei den Sorgen sagt, fürchte dich nicht, ich bin da. Ja, es ist gefährlich. Und ja, es werden Dinge kommen, die dich an den Rand bringen. Und ja, es werden Dinge passieren, die Sorgen machen. Und das auch zu Recht. Aber ich bin da, fürchte dich nicht. Wenn du dich vergleichst mit anderen und der Neid aufsteigt, dass Gott selber sagt, ich habe dich gemacht, so wie du bist. Und ja, andere können andere Sachen besser. Und das ist in Ordnung, die habe ich auch gemacht. Aber dich habe ich gemacht. Mit allem, was du bist, habe ich mich in dich hineingelegt. Bei den Verletzungen und Handabdrücken ist es Jesus, der sagt, ich möchte dich heilen, ich möchte dir Heilung schenken dafür. Ich möchte mit dir da durchgehen, das miterleben und mitmachen. Und bei der Selbstanklage ist es Jesus, der Gnade spricht und sagt, ich bin gnädig mit dir, sei du auch gnädig mit dir. Wir feiern gleich Abendmahl miteinander und das Abendmahl ist quasi das Zeichen, das Symbol dafür, dass Jesus angefangen hat, diese Eintrübungen wegzuwischen. Guck mal, ob das klappt, tatsächlich. Nicht nur mit so einem Lappen und mit ein bisschen Wasser, sondern mit Schweiß und Blut. Will er diese Eintrübungen wegwischen, dich mehr und mehr davon befreien. Es wird niemals so sein, dass du gar keine mehr hast, das habe ich gerade schon gesagt. Wir werden mit denen leben müssen und manchmal ist selbst da, wo schon was weggewischt ist, wie auch jetzt hier, ein tolles Bild, dass es gar nicht wirklich sauber wird, sondern immer noch so ein Schleier davon bleibt. Aber er ist es, der sagt, ich möchte mit dir da dran gehen, ich möchte mit dir dran arbeiten. Er ist tatsächlich nicht derjenige, der sagt, überhaupt kein Problem, ich mach alles weg. Nein, er sagt, ich möchte mit dir zusammen gerne da dran. Leb dein Leben, tu das, was du tust. Deine Mitarbeit in Gemeinde, dein Alltag, den du gestaltest, als ein Beziehungsgeschehen zwischen dir und mir. Und dann gehen wir gemeinsam da dran. Und dann zeigt er dir diese Eintrübungen, die du hast. Und manchmal kann das ganz schön wehtun. Wenn ich merke, boah, ich vergleiche mich die ganze Zeit mit irgendjemandem. Oder ich sehe alles nur aus der Brille der Angst. Und so sind alle für mich eine Bedrohung, die irgendwie was tun. Alles Neue ist für mich auf einmal irgendwie eine Bedrohung, weil ich so eine spezielle Brille aufhabe, die mich das gar nicht anders sehen lässt. Dann ist es Jesus, der sagt, fürchte dich nicht. Ich bin doch da. Und wir gehen da zusammen durch. Wir gehen da gemeinsam dran. Hoffnung? Hoffnung beginnt nicht da, wo alles gut ist. Hoffnung beginnt da, wo mein Blick auf alles neu wird. Hoffnung beginnt da, wo ich wieder Licht hineinlasse, das Licht, das schon längst in der Welt ist. Und da, wo ich es zulasse, dass Gott diesen verschmierten Blick, den ich habe, die verschmierten Stellen in meinem Blick, dass er sie reinigt, dass er mit mir da dran geht. Da beginnt Hoffnung mit Schweiß und Blut. Denn er ist das Licht, das in die Welt kommt. Und unsere Aufgabe ist nicht, das Licht zu produzieren. Das Licht ist schon lange da. Unsere Aufgabe ist es, das Licht an uns dran zu lassen, in uns hineinzulassen, einen klaren Blick darauf zu haben, wo das Licht schon ist und dadurch Licht zu sein und Hoffnungsbringer zu sein, dass ich die Hoffnung wahrnehme und schaue, welche Brille steht mir im Weg, die Hoffnung zu sehen. Hoffnung beginnt da, wo ich mich traue, neu auf die Dinge zu blicken, einen neuen Blick einzunehmen und Menschen vor allem in meinem Umfeld anders zu sehen, neu sehen zu können, zu sehen, was sie schon an Licht sind und nicht nur das zu sehen, auch in unserer Gemeinde, nicht nur das zu sehen, wo es irgendwie dunkel zu sein scheint, sondern das zu sehen, wo schon das Licht längst ist und es nur darauf wartet, dass es heller werden kann, dass es doller scheinen kann und dass du es hineinlässt. Hoffnung beginnt nicht da, wo alles gut ist, sondern da, wo mein Blick neu wird. Amen.
Das war On Air, zwischen Himmel und Alltag. Du möchtest Kirche live erleben? Dann komm gern vorbei, sonntags in der Kreuzkirche Remels. Mehr Infos findest du unter www.kreuzkirche-remels.de. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge.